Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.
Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Raiffeisen Live, dem Magazin, wo es darum geht, mehr aus seinem eigenen Geld zu machen und das natürlich mit Hilfe von kompetenten Kolleginnen und Kollegen bzw. Gästen. Und heute, wie es sich gehört, zum Ende des Jahres, Marktvorstand der Raiffeisen Landesbank Vorarlberg, Manfred Migler. Herzlich willkommen, Manfred, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Manfred, Ende des Jahres ist zwar, man freut sich auf Weihnachten, neues Jahr, neue Vorsätze. Noch müssen wir aber schon über das Alte reden und dann reden wir über das Neue. Der Markt ist gehörig unter Druck in Vorarlberg. Wir haben im Dezember Inflation von über 4%. Wir sind quasi am untersten Ende der Entwicklungen, was die Inflationshöhe angeht. Das ist aber kein gutes Zeichen, sondern das heißt, wir haben eine der höchsten Inflationen im Euroraum. Die EU liegt, der Euroraum liegt bei 2,2, wir bei 4,1 und natürlich viele, viele andere Themen begleiten die Wirtschaft in Europa, in Österreich und natürlich in Vorarlberg. Aber uns geht es ja da ums Ländle. Wie geht es in der Wirtschaft im Land?
Ja, du hast richtig angesprochen. Also der gesamte Cocktail, der Mix, der ist nicht wirklich erfreulich im Moment. Also wir haben schlechte Rezession oder wir befinden uns in der Rezession. Wir haben auch im europäischen Vergleich hohe Verschuldungsquoten, schlechtes bis kein Wirtschaftswachstum. Also so das Umfeld als solches ist nicht gut. Auch die Arbeitslosigkeit ist wieder im Steigen. Und wir sind halt in Vorarlberg im Industriefokus. Jeder vierte Euro in Vorarlberg wird im weitesten aus der Industrie heraus erwirtschaftet. Und dort sind wir auch im Bundesländervergleich in Österreich, natürlich ein Bundesland nach Österreich, nach Oberösterreich, das sehr, sehr viel in der Industrie erwirtschaftet. Und wenn es dann der Industrie schlecht geht, dann schlägt sich das natürlich auch auf das gesamte Bundesland durch. Nur, damit man ein Gefühl bekommt, Relation Industrie zu Tourismus. Also Tourismus ist ungefähr nur ein Drittel der Wertschöpfung der Industrie. Das heißt, wenn wir jetzt auch im Tourismus, und darauf werden wir heute wahrscheinlich auch noch kommen, durchaus eine positivere Entwicklung sehen, kann das in Summe die Gesamtentwicklung in Vorarlberg nicht auffangen. Und dazu kommt noch die Bauwirtschaft. Also die Bauwirtschaft ist jetzt fast schon im vierten Jahr in einer veritablen Krise und das schlägt natürlich total durch und ist eine Riesenbelastung für die Wirtschaft in Vorarlberg.
Wenn man jetzt verschiedene Kennzahlen anschaut, unter anderem die Inflation, die Arbeitslosenquote, die diversen Branchen per se, wie steht denn Vorarlberg jetzt nicht nur in Österreich im Vergleich zu den anderen Bundesländern, sondern auch im Vergleich zur Eurozone, zum Euroraum, wie stehen wir denn da im Wettbewerb oder im Vergleich zu anderen?
Ja, Vorarlberg hat immer noch insofern eine gute Situation, dass auch wenn ich jetzt in der Einleitung einmal auch die negativen Kennzahlen klar angesprochen habe, aber natürlich haben wir speziell auch in der Industrie viele Hidden Champions. Also wir haben viele Unternehmen mit Alleinstellungsmerkmalen und gerade diese Unternehmen sind auch im Europavergleich nach wie vor durchaus auf einem guten Weg. Aber natürlich, wenn man sieht, Österreich ist innerhalb Europas in vielen Bereichen Schlusslicht oder ganz am unteren Ende der Tabelle. Und wenn man sich dann als Bundesland in einem Staat befindet, der schon am unteren Limit ist, dann ist es natürlich unabdingbar, dass auch die Vorarlberger Wirtschaft in diese schwierige Phase hineingezogen wird. Wenngleich, noch einmal, ich schon sagen möchte, dass wir viele Unternehmen haben, die trotz dieser schwierigen Phase und diesem schwierigen Umfeld immer noch im Europavergleich im Spitzenfeld zu sehen sind.
Jetzt sind die Herausforderungen einzelner Branchen angesprochen. Reden wir mal auch über Good News. Wer profitiert? Also profitiert, aber wo gibt es Gewinner? Wo gibt es Branchen oder Unternehmen, die besonders stark sind im Moment?
Also es ist ein Thema der Demografie. Man sieht, dass Bereiche wie zum Beispiel Pflege unheimlich im Kommen ist. Also klarerweise, die Demografie schlägt durch, Gesundheitseinrichtungen, Pflege. Aber wir haben auch im Bereich von Staat und staatsnahen Institutionen, gerade was den Arbeitsmarkt angeht, eine Gegenbewegung. Das heißt, viel, das wir verlieren im Industriebereich, in der Bauwirtschaft, wird wieder aufgefangen in Branchen wie Gesundheit im weitesten Sinne, aber auch im Bereich der Dienstleistung, zum Beispiel eben angesprochen Hotellerie, Gastronomie, gibt es durchaus Bereiche, die derzeit auch profitieren.
Jetzt sind wir quasi schon mitten in der Hochsaison, im Winter. Zum Glück Ende November ist es richtig kalt geworden, das heißt, die Skigebiete konnten wie üblich Anfang Dezember, Ende November in die Wochenendstarts bzw. in die täglichen Öffnungen reingehen. Wie siehst du den Tourismus diese Wintersaison? Was kommt für die auf sie zu?
Also der frühe Wintereinbruch hat der Stimmung einmal sehr gut getan. Wir werden heute wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal über Stimmung im Lande reden. Das ist sehr positiv. Also der Schneefall und die pünktlichen, teilweise sogar früheren Eröffnungen der Skigebiete ist einmal sicher eine sehr positive Entwicklung. Was man sagen kann, ist, dass wir von der Buchungslage her für die heurige Saison sehr optimistisch sind. Sämtliche Tourismusbranchen melden uns zurück, dass derzeit die Buchungslage sehr gut ist. Man muss auch sagen, dass die vergangene Saison, Wintersaison sehr, sehr gut war und die war ziemlich genau auf dem Niveau der letzten Vor-Corona-Saison, also 18-19. Wir haben da circa 5 Millionen Nächtigungen in Vorarlberg gezählt, was wirklich dem Niveau von 18-19 entspricht. Was auffällig ist, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer geringer wird, was aber wieder dazu führt, dass es die Neuankömmlinge, also die Ankünfte, die gehen deutlich nach oben, eben aufgrund dessen, dass wir geringere durchschnittliche Verweildauern haben. Auch da auffällig, insbesondere im gehobenen Bereich, also 4 Sterne, Superior 5 Sterne Bereich, merken wir, dass die Nächtigungen deutlich nach oben gehen und auch die Buchungslage sehr gut ist. Was man aber dazu sagen muss, die Rentabilität der Unternehmen wird geringer. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise, aber auch der höheren Lohnniveaus. Insbesondere sieht man ja, dass Hotellerie, Gastronomie Inflationstreiber sind. Sehen wir, dass die Preise sehr hoch sind, dass auch die Kosten sehr hoch sind und dass die Rentabilität der Unternehmen trotz guter Buchungslage, trotz guter Preisdurchsetzungen nicht dort sind, wo sie vor Corona gewesen sind.
Das ist das eine, wenn man in den Urlaub geht, zum Beispiel hinter uns an den Arlberg. Gleichzeitig braucht man das Paar-Ski, das heißt, man kommt natürlich in den Handelkontakt. Wie geht es dem Handel? Wie siehst du da die Lage oder wie die Entwicklungen für die nächsten Wochen, Monate?
Also der Einzelhandel entwickelt sich auch branchen unterschiedlich. Grundsätzlich allerdings sehen wir im Handel eine auch grundsätzlich positive Entwicklung oder zufriedenstellende Entwicklung. Ist natürlich schon unterschiedlich von Branche zu Branche. Was auffällig ist, ist, dass Luxusartikel weniger gekauft werden, also Dinge, die man nicht unbedingt benötigt. Diese Investitionen werden nach hinten gestellt. Dinge, die unbedingt notwendig sind, werden weiterhin konsumiert, werden auch gut konsumiert, sodass wir sagen können, im Handel haben wir derzeit eine Entwicklung, die zufriedenstellend ist, wenngleich klar mehr könnte es immer sein, aber auch da haben wir nicht die Situation, dass wir Steigerungen sehen. Also wir sehen, dass wir im Handel circa auf Vorjahresniveau uns bewegen, aber sehr branchenunterschiedlich.
Wichtiger Sektor Export, ich meine Vorarlberg generell Exportbundesland, aber auch Österreich ohnehin und wir sind extrem stark in Deutschland, unser Exportpartner Nummer 1 ist Deutschland. Wie geht es in der Exportwirtschaft im Land?
Ja, wir merken natürlich die Situation in Deutschland. Also die schwächelnde deutsche Wirtschaft führt natürlich dazu, dass wir als Vorarlberg hier mitgefangen sind und schon bemerken, dass der Export darunter leidet. Deutschland ist unser Exportmarkt schlechthin. Allerdings durch die angekündigten Maßnahmen in Richtung Investition, in Richtung Verteidigung, Infrastruktur in Deutschland merken wir in diesem Bereich, was die Exportindustrie angeht, durchaus auch wieder positive Stimmungsindikatoren, insbesondere in diesen Bereichen. Und auffällig ist auch, wenn man es nicht glauben möchte, aber wir haben im Jahr 2025 zum Beispiel im Automotive-Bereich im Export in Vorarlberg ein leichtes Plus. Das überraschen mag, wenn man weiß, wie die deutsche Automobilwirtschaft unter Druck steht. Da handelt es allerdings sich auch zum Teil um Vorzieheffekte, dass viele Unternehmen gesagt haben, okay, das machen wir jetzt noch schnell. Da hoffen wir, dass es auf dem Niveau auch bleibt. Aber ganz generell, Export steht unter Druck, Deutschland steht unter Druck. Die Hoffnung, die wir da aber schon haben, sind die angekündigten Investitionspakete, die ja wirklich ein unglaubliches Ausmaß einnehmen sollen. Und wenn wir dort gut im Markt tätig sein können, dann glaube ich, dass wir mit dem deutschen Investitionspaketen auch unsere Vorarlberger Exportwirtschaft wieder deutlich nach oben bringen können.
Zudem sich Vorarlbergs Unternehmen nicht nur an Deutschland orientieren, sondern auch Richtung Asien und die USA und dort natürlich auch dementsprechende Potenziale erschließen und alle hochaktiv sind. Kommen wir nochmal kurz zurück, großes Thema Inflation.
Ja.
Am Anfang schon gesagt, im November liegt die Inflation bei über 4%. Das heißt, wir sind im untersten oder im höchsten Bereich in der Eurozone. Die Eurozone liegt bei 2,2%. Italien als quasi Sorgenkind der letzten Jahre liegt bei 1,1%. Frankreich, ohne gerade unbedingt jetzt in den Nachrichten und Medien zu Thema, aber liegt unter 1% sogar. Und wenn man Deutschland hernimmt, bei 2,6% circa. Und wenn man also es gibt ja diese berühmte 12-Monats rollierenden Wert, wo man die letzten 12 Monate zurückrechnet, da liegen wir in Österreich von letztem Jahr Dezember bis heuer im November bei 3,38% Durchschnitt rollierend. Warum ist die Inflation so hoch in Österreich?
Die Inflation in Österreich ist getrieben aus zwei Bereichen heraus. Einmal in Energie, da insbesondere die Strompreisbremse, die ja mit 1.1.25 ausgelaufen ist. Kann man nachträglich sagen, das hat man gesehen. Mhm. Man hat gewusst, was da passieren wird, wenn man nichts dagegen unternimmt. Und es ist sicher ein Versäumnis, dass wir nichts dagegen unternommen haben. Also Punkt 1, das Auslaufen der Strompreisbremse führte in Österreich zu einem überdurchschnittlichen Anstieg der Inflation. Und das Zweite sind die Dienstleistungspreise. Dienstleistungen gibt es natürlich viele. Inflationstreiber im Dienstleistungsbereich waren allerdings nur wenige. Und wie schon erwähnt, die Gastronomie ist einer davon und mit Abstand der wichtigste. Und natürlich muss man in dem Zusammenhang auch über die Löhne sprechen. Mhm. In personalintensiven Branchen führen natürlich diese hohen Löhne und diese extreme Wettbewerbsintensität dazu, dass wir in diesen Bereichen unsere Haupttreiber der Inflation in diesem Jahr haben.
Was heißt denn das für die Menschen in Vorarlberg? Mhm. Wie steht es denn um die bei dem Thema Inflation?
Ja, man muss sagen, die Erhöhungen sieht man nicht nur am Kassazettel, wenn man einkauft, man sieht sie schon auch am Lohnzettel. Das heißt, real ist es in Summe ungefähr gleich, wie es vor Corona wird. Also man kann jetzt nicht sagen, wir werden in Vorarlberg ärmer, was dieses Verhältnis angeht. Allerdings muss man sagen, des einen freut, ist des anderen leid. Die privaten Haushalte haben mit diesen Lohnanpassungen durchaus das zum Teil abfedern können. Aber das Leid in dem Fall, es schlägt halt durch auf die Produktivität und auf die Rentabilität der Unternehmen. Und bei den Unternehmen ist in den letzten Jahren natürlich dadurch die Profitabilität extrem nach unten gegangen. Und die Rechnung auch dafür, dass wir sehr großzügig mit den Staatsgeldern umgegangen sind, Förderungen etc., bekommen wir heute präsentiert. Stichwort Sparpaket, Defizitverfahren und Ähnliches.
Wenn jetzt Inflation steigt, ich meine, die Gehälter steigen nicht immer die gleiche Inflation, das sind ja unterschiedliche Instrumente und unterschiedliche Entwicklungen, sieht man, hat das irgendeinen Effekt auf das Sparen der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger? Also fangen die an, ihr Erspartes angreifen zu müssen, weil sich es vielleicht bei irgendeinem, ob beim Wohnen etc. nicht mehr ausgeht? Oder ist es eher so, der Vorarlberger war immer schon sehr sparsam und das bewegt sich ähnlich weiter?
Ja, der Vorarlberger war immer schon sparsamer, auch im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Aber vielleicht auch spannende Zahl, die österreichischen Haushalte, also jetzt nicht nur für Vorarlberg gesprochen, haben heuer oder 2025 325 Milliarden Euro auf Konten und Sparbüchern gehalten. Das ist so viel wie nie zuvor. Wenn man das mit der Vor-Corona-Zeit vergleicht, ist das ein Plus von über 20%. Das heißt, die Haushalte, die österreichischen, sind nur auf dem Papier wohlhabender geworden, weil wenn man dann da die Inflation gegenrechnet, dann seien es real 5% weniger. Das heißt, um auf deine Frage einzugehen, ja, mehr als ein Drittel der Ersparnisse liegen auf Sparbüchern, Girokonten und so weiter. Und in einer Phase, in der man Sorge hat, ob man weiterhin seinen Arbeitsplatz hat in den nächsten Monaten und Jahren, ist man nicht bereit, viel zu investieren, sondern dann geht man eher in Richtung zu sparen.
Okay. Das heißt, du hast gesagt, man kauft nur noch das Notwendigste ein, Luxus oder Kunst, also etwas, was man Spezielleres macht, man vielleicht weniger so oft oder überhaupt nicht mehr. Du hast am Anfang gesagt, ich meine, Luxus geht zurück. Das war ja während Corona war das genau umgekehrt. Während Corona sind die Luxusgüter quasi in die Höhe geschnellt. Wie reagieren denn die Unternehmen auf diese Konsumstimmung?
Also vielleicht, um auf das einzugehen, jetzt sprechen wir von Angstsparen. Wir sind in einer Phase der Unsicherheit und dann sprechen wir von Angstsparen. In der Corona-Phase haben wir von Zwangssparen gesprochen, weil einfach die Möglichkeit nicht da war, Geld auszugeben, weil das nicht die Möglichkeit gegeben hat, in Urlaub zu fahren, in Gasthäuser zu gehen, Freizeitaktivitäten zu machen. Das heißt, es wird wieder gespart, aber aus einer anderen Motivation heraus. Und wir sind schon der Meinung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Grundbedürfnissen und Luxusgütern. Und was wir jetzt merken ist, die ganz großen Investitionen, die werden geschoben. Also zum Beispiel Wohnungskauf, Autokauf, also richtig große Investitionen. Da wird schon gesagt, warten wir zu. Allerdings in dem Bereich Tourismus, Urlaube, was ich vorher gesagt habe, vielleicht kürzere Laufzeit, nur 3 oder 4 Tage statt eine ganze Woche. Aber das leistet man sich. Ist jetzt auch vielleicht ein Teil eines Luxusgutes. Also diese Veränderung sehen wir, dass langfristige Investitionen, ganz große Investitionen geschoben werden. Aber man will sich trotzdem noch das ein oder andere gönnen und sich auch leisten. Und deswegen glauben wir, ist es auch Begründung dafür, warum der Tourismus derzeit so gut läuft.
Wenn man zurück zum, du hast am Anfang gesagt, Arbeitslosenzahlen steigen, also im Vergleich, wenn man jetzt die aktuellen Zahlen hernimmt, in Vorarlberg sind sie von 6,3 letztes Jahr auf 6,5 heuer gestiegen, in Österreich von 7,2 auf 7,5. Das heißt, da ist seit mehreren Monaten stetiges Wachstum im negativen Sinn bei den Arbeitslosenzahlen. Warum ist das so? Warum kriegen wir da die Zahlen nicht runter?
Ja, es ist richtig, die Arbeitslosigkeit steigt. Wir haben gerade jetzt wieder im November gesehen, dass wir bei absolut 400.000 Arbeitslosen in ganz Österreich sind. Wie du richtig gesagt hast, in Vorarlberg sind wir in Relation etwas besser unterwegs. Was man aber schon sagen kann, diese Rekordrezession, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, bringt keine Rekordarbeitslosigkeit mit sich. Warum? Erstens der Teilzeitboom. Wir merken, dass immer mehr Menschen in Teilzeit arbeiten. Auch da interessante Zahl, würden wir so viel arbeiten wie vor Corona, jeder Einzelne, dann würde die Arbeitslosigkeit sich sofort verdoppeln. Also der Teilzeitboom führt dazu, dass die Arbeitslosigkeit über einen längeren Zeitraum gesehen immer noch relativ gering ist. Und das Zweite ist, dass der Staat und staatsnahe Sektoren in den letzten Jahren munter aufgestockt haben und währenddessen wir in der Privatwirtschaft versucht haben, Personal abzubauen, effizienter zu werden, wurde es auf der anderen Seite im staatsnahen Sektor ausgeweitet und dadurch ist die Arbeitslosigkeit für die Situation, in der wir uns bewegen, für diese starke Rezession, die wir lange Zeit gehabt haben, eigentlich noch relativ gering.
Man könnte sagen, es ist künstlich niedrig gehalten
worden. Genau.
Wir sprechen immer über einen Fachkräftemangel. Gibt es den wirklich? Oder wie seht ihr, weil die Arbeitslosenzahlen zeigen das ja ehrlicherweise nicht.
Ja, definitiv. Den Fachkräftemangel, den gibt es in jedem Fall. Auch da spannende Vergleiche, wenn wir schauen, aktuell haben wir österreichweit auf eine offene Stelle 4 Arbeitslose. Vor knapp 10 Jahren waren auf einer offenen Stelle demgegenüber 9 Arbeitslose. Und da sieht man wieder, die Demografie ist unerbittlich. Und ab 2028 dürfte erstmalig die Zahl der Erwerbspersonen, also Erwerbspersonen sind Personen, die dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung stehen, in Österreich wie auch in Vorarlberg erstmals sinken. Gute daran, Phasen wirklich hoher Arbeitslosigkeit werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen.
Welche Branchen betrifft das eigentlich? Weil wenn man das vorgesehen, es gibt gewisse Branchen, die steigen, der ganze Gesundheits- und Pflegebereich. Allerdings ist da lustigerweise ja in den aktuellen Zahlen, zumindest im November, zu beobachten, dass dort die Arbeitslosenquote sogar steigt, obwohl das ein Bereich wäre, wo man mehr Leute braucht. Wie nehmt ihr das wahr, vor allem mit in Bezug auf Vorarlberg?
Also wir sehen fehlende Fachkräfte, insbesondere im Bereich Maschinenbau. Also wirklich die hochqualifizierten Tätigkeiten, Maschinenbau, IT, IT-nahe Branchen. Da sehen wir, dass wir einen massiven Fachkräftemangel haben. Und da ist natürlich auch die Gefahr gegeben, dass wir an Technologie-Rückstand aufbauen gegenüber anderen Ländern, die vielleicht weniger mit dem Thema Fachkräftemangel, eben wie gesagt, in erster Linie haben wir es uns angeschaut, ist es beim Maschinenbau ganz, ganz massiv und alles, was mit IT zu tun hat, im weitesten Sinne.
Großes Thema, künstliche Intelligenz, nicht nur in der Allgemeinheit, auch in allen Branchen, bei euch natürlich genauso, betrifft die Investments, egal wo es ist, AI findet statt. Kann uns künstliche Intelligenz bei diesem Fachkräftethema helfen?
Ja, definitiv. Ich denke, repetitive Tätigkeiten, wo immer wieder gleiche Dinge erfasst werden müssen und so weiter, die derzeit noch zum Alltag gehören, die werden in Zukunft, davon bin ich überzeugt, nicht mehr gebraucht werden. Und es liegt dann eben an uns, rechtzeitig zu reagieren, wie verändern sich die Anforderungen an das Personal. Und ich glaube, es muss uns allen bewusst sein, dass wir alle noch einmal in das Thema, ist ja so ein Schlagwort, über das wir oft reden, lebenslanges Lernen. Aber ich glaube, wir müssen uns ganz intensiv damit beschäftigen, weil es notwendig ist. Und ich merke selber in meiner aktuellen täglichen Tätigkeit, man muss sich anpassen, man muss das ganze Thema IT, Datenmanagement, man muss sich mit dem beschäftigen. Und ich glaube, jeder Einzelne, egal welche Branche, muss diese Möglichkeiten, die uns diese künstliche Intelligenz jetzt auch bietet, müssen wir nutzen und in den täglichen Alltag einbauen. Aber natürlich, es wäre naiv anzunehmen, dass ein arbeitslos gewordener Callcenter-Mitarbeiter zum Beispiel von heute auf morgen als Programmierer anfangen kann. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, wir müssen diese Transformation müssen wir gut managen, dass wir rechtzeitig unsere Mitarbeiter qualifizieren in andere Branchen hinein. Das heißt, IT wird uns nicht ersetzen. KI wird uns nicht ersetzen, aber KI wird dazu führen, dass wir andere Berufsbilder brauchen.
Bei jeder industriellen Revolution sich die Stellenbezeichnungen, die Tätigkeiten komplett verändert. Bei KI stellt sich ja nur die Frage in dieser Geschwindigkeit, wie das Ganze passiert. Sind wir schnell genug?
Ich fürchte nein derzeit. Ich glaube, wir haben schon noch die Zeit, rechtzeitig zu reagieren. Aber auch da ist es wirklich 5:05. Und ich habe auch eine Tätigkeit ehrenamtlich im Bereich der Bildung und habe dort das Thema angesprochen und es ist schockierend, wie wenig auch unser Bildungssystem derzeit darauf ausgerichtet ist, dass wir mit diesen Themen umgehen. Also es ist de facto gar nicht vorbereitet darauf. Und von dem her denke ich, ist die Geschwindigkeit hier sicher eine große Gefahr. Da werden die langfristig erfolgreich sein, die jetzt schnell agieren. Und deswegen auch da mein Appell, so schnell als möglich alle Möglichkeiten nützen, um sich da fit zu machen für das, was noch kommt. Was alles kommt, wissen wir auch nicht. Ich kann nur sagen, wir merken es bei uns im täglichen Arbeiten. Wir schaffen oder viele Unternehmen schaffen es noch nicht, unternehmensweit KI zu implementieren. Wir sehen aber, dass die Mitarbeiter selbst auf ihren Devices sehr wohl mit dem Thema umgehen und auch schon zum Teil sehr professionell damit umgehen. Das heißt, meiner Meinung nach ist es notwendig, dass wir in den Unternehmen KI-Strategien so schnell als möglich entwickeln und umsetzen.
müsste man eine eigene Sendung dazu machen, auch KI im Bankenbereich. Mhm. Hochspannend, vor allem, was jeder persönlich mit diesen Tools machen kann, um wirklich dort auch finanziell unabhängiger zu werden.
Also ich denke da gerade im Bankenbereich Bilanzanalysen, Ratingsysteme, da gibt es ganz, ganz viel, aber auch die operativen Prozesse hin vom Kundengespräch bis zu einer Kreditantragserstellung. Also ich denke, dass da extrem viel mit KI uns deutlich verschnellern könnte.
Und man unterschätzt ja, was bei euch teilweise im Hintergrund schon digitalisiert ist und automatisiert läuft. Ja. Das kriegt man ja oft nicht mit. Wenn man nochmal zurück zu dem Thema National Standing von Österreich und auch mit den Herausforderungen umgeht, wie kann man irgendwie sagen, wer ist denn verantwortlich für diese generelle wirtschaftliche Lage? Haben wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht oder hängen wir einfach zu sehr an den Entwicklungen anderer Staaten, anderer Kontinente?
Also ich glaube, wir haben sicher Fehler gemacht. Aber es ist, und in Zeiten, wo es einem wirtschaftlich sehr gut geht, und das über eine sehr lange Zeit, wie es in Österreich oder generell in Mitteleuropa uns sehr gut gegangen ist, ist die Innovationskraft in der Regel etwas schwächer, weil der Druck nicht so da ist. Das heißt, ich glaube, wir haben uns sicher auf alten Erfolgen ausgeruht, das uns jetzt auf den Kopf fällt. Dazu zählen aber auch noch weitere Themen wie Lohnpolitik, die dazu geführt hat, dass wir eigentlich massiv an preislicher Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren verloren haben. Und dann haben wir eine hohe steuerliche Belastung. Und steuerliche Belastung kostet Wachstum. Ich denke, dass wir in Österreich definitiv kein Einnahmenproblem haben, sondern wir uns darüber Gedanken machen müssen, dringend und schnell, wie wir das ganze Fördersystem in Österreich deutlich entschlacken. Und die Industrie hat nicht nur ein Kostenproblem, sondern durch die Transformation, die Schnelligkeit, ist die Frage, wie ist die Zukunftsfähigkeit vieler Produkte in den nächsten Jahren noch gegeben? Und wir glauben, dass die nicht ohne weiteres gegeben ist. Und was auch auffällig ist, oder in vielen diversen Standortrankings, ist Österreich halt wirklich am Schluss. Das heißt, es müssen Fehler auch bei uns passiert sind, weil wenn andere Länder, und du hast heute schon ein paar genannt, die Entwicklung so nicht mitgemacht haben, dann denke ich, ist das natürlich ein Versäumnis von uns selber. Und ich glaube aber auch, die Unternehmen müssen sich zum Teil selber auch hinterfragen, weil wir investieren zum Beispiel in Österreich am zweitmeisten in Forschung und Entwicklung. Und trotzdem, wenn wir uns anschauen, wo wir in der Technologieentwicklung stehen, dann schaffen wir diese Forschungsergebnisse nicht umzusetzen in die Realität.
Ein plakatives Beispiel, aber jetzt bewusst aus Deutschland genommen. Deutschland investiert 18 Milliarden Euro in Innovationen, in Digitalisierung, in KI. 18 Milliarden, aber in diverse Projekte. Microsoft alleine hat am gleichen Tag verkündet, sie investieren 120 Milliarden in Rechenzentren. Nur Microsoft alleine. Also da, jetzt reden wir noch nicht von Österreich.
Genau.
Also das kommt dann noch dazu. Jetzt haben wir natürlich die Thematiken international, also Hausaufgaben ist das eine, aber international natürlich mit den USA und den Zöllen, also diesem Handelskrieg quasi, oder quasi mit dem richtigen Handelskrieg, was hat ja schon auch einen Rieseneffekt auf Europa und natürlich auf Vorarlberg.
Ja klar, und eins ist ganz klar, Zölle führen immer zu einem Rückgang der Exporte. Egal wie, in welcher Form wir das dann auch versuchen aufzufangen, das ist etwas, das die Wirtschaftsleistung definitiv beeinflusst und beeinträchtigt. Und die Frage ist natürlich, wer zahlt am Ende die Zölle? Und grundsätzlich ist es ja so, dass die Importeure in den USA die Waren zu verzollen haben. Und wie die dann damit umgehen, also sie werden einen Teil an ihre Verbraucher natürlich weitergeben, aber natürlich sehen wir ja, dass es Importeure gerade in den USA in gewissen Branchen gibt, die so eine Marktmacht auch besitzen, dass die einfach dann andere Margen verhandeln gegenüber uns Europäern, die wir dort die Produkte hinliefern und damit wieder unsere Preisspannen deutlich zusammengehen. Und aus dem Grund ist alles, was mit Zöllen zu tun hat, natürlich Gift für die wirtschaftliche Entwicklung und für Wachstum.
Mhm. Schweiz ist ja auch das Thema Unplanbarkeit, vor allem mit den Zöllen mit Präsident Trump, von 39% ursprünglich auf 15% runterverhandelt. Das heißt, ich meine, er ist ein Dealmaker, dafür ist er bekannt. Aber es macht es natürlich völlig unberechenbar. Mhm. Beispiel der Schweiz hat das jetzt wieder quasi so Hoch-Runter-Effekt, erst sehr hoch und sie stoppt. Die Schweiz haben hier quasi alles gestoppt.
Ja.
Ich glaube, das größte, bekannteste Beispiel war Lindt damals, wo gesagt haben, gut, dann gibt es keine Schokolade mehr in den USA. Jetzt wieder 15. Wie stark beeinflusst so eine Volatilität den Vorarlberger Wirtschaftsstandort?
Also das Beispiel Schweiz ist aus meiner Sicht ein sehr gutes. Man sieht in der Schweiz, dass sie einfach extrem schnell reagieren können, dass die Entscheidungsfindung sehr kurze Wege hat und dann schnell Entscheidungen getroffen werden und sie dann eine gute Verhandlungsposition gegenüber ihren Partnern haben. In der EU dauert das zu lange. Und das größte Risiko, das wir haben, oder das Gift für Unternehmen ist Unsicherheit. Nicht zu wissen, nicht planen zu können und nicht budgetieren zu können. Und das ist natürlich das große Thema, das wir in der EU in den Griff kriegen müssen. Wir brauchen schnellere Entscheidungsprozesse, damit wir klarere Planbarkeit haben für unsere Unternehmen.
Mhm. Am Schluss müssen wir natürlich auch über China reden. Wie wichtig ist China?
China ist ein sehr wichtiger Markt. Für Österreich, auch für Vorarlberg, in vielen Bereichen unmittelbar, in vielen Bereichen aber auch mittelbar, nämlich gerade über die deutsche, über die Nachbarschaft zu Deutschland hin, wo wir viel Zulieferer in Richtung deutschen Unternehmen haben, die wieder sehr viel mit China kooperieren. Und aus diesem Grund alleine heraus ist es schon so, dass China natürlich unheimlichen Einfluss auch auf uns in Vorarlberg hat. Mhm.
Reden wir mal über, wie kann man das Geld besser anlegen oder vermehren. Jetzt haben wir viel über die Inflation gesprochen. Wir haben die Aktienmärkte, was ja auch immer wichtiger Bestandteil ist. Und wir geben keinen Ratschlag für den Kauf von Aktien. Immer ein Disclaimer dazu sagen. Natürlich, Aktienmärkte und Investments sind immer mit hohem Risiko auch behaftet. Aber da helfen die Kolleginnen und Kollegen bei den Raiffeisenbanken im ganzen Land sehr, sehr kompetent, was man daraus macht. Der ATX ist rund um ein Drittel gestiegen, der DAX ist etwa um 15% gestiegen, der Dow Jones rund 10%, jetzt in den letzten Wochen sehr spannend, weil auch durch Investitionen, vor allem in den USA, in den Chipsektor und solches, eine quasi Rallye wieder entstanden ist. Bitcoin völlig in Straucheln geraten, ist ganz spannend, was da passiert, mal hoch, mal runter. Man redet seit Wochen und Monaten von einer Blase wie in den 90ern, die Dotcom-Blase, gibt denn allerdings wieder Entwicklungen, wo man sagt, naja, so ganz gleich kann das Ganze nicht sein. Wie hoch ist denn die Crash-Gefahr aus deiner Sicht?
Wenn ich das wüsste, würde ich nicht hier sitzen wahrscheinlich. Dann hätte ich irgendwo einen anderen Job. Aber ich glaube, dass diese Anstiege, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben und Jahren, wir sehen sie schon als nachhaltig, nämlich in den USA deswegen. Wir haben hohes Wirtschaftswachstum und insbesondere auch sehr hohes Gewinnwachstumsraten bei den Unternehmen. Aus dem Grund heraus, glaube ich schon, ist ein nachhaltiger Aufwärtstrend. In der Eurozone natürlich auch, sehen wir es auch positiv aufgrund des Gewinnpotenzials der zu erwartenden Investitionen in das EU-Verteidigungspaket und in die Infrastrukturinvestitionen. Deswegen und vielleicht in weiterer Folge sogar wieder die Fantasie in den Wiederaufbau in der Ukraine, wenn dieser unsägliche Krieg hoffentlich endlich zu Ende geht. Natürlich ein starker Rückgang des US-Wachstums in Richtung Rezession, wenn das passieren würde, oder aus bei den Fiskalprogrammen in Deutschland oder in Europa, dann werden hier wieder potenzielle Showstopper zu sehen. Aber wir sehen derzeit beide Risikoszenarien aus heutiger Sicht eher nicht absehbar.
Wenn man, wie entwickelt sich sowas? Das ist ein rein plakatives Beispiel. Wenn man ja über Sparbuch und Aktienmärkte, was tut man denn mit seinem Geld? Das ist ja so eine Geschichte, wo man immer wieder drüber nachdenkt. Oder wenn man so am Ende des Jahres ja da sitzt und mal so quasi mal alles zusammenrechnet, was hat man denn, was hat man nicht, was hat man vor, was hat funktioniert, was nicht. Jeder von uns hat irgendwo ein Sparbuch. Und ich habe mir das mal angeschaut, wenn man 2010 1.000 Euro für Sparbuch gelegt hat, dann war die Inflation von 2010 bis jetzt 51,1%, wenn man das Ganze. Das heißt, man müsste jetzt 1.511 Euro haben, dann hätte man nur die Inflation ausgeglichen. Mhm. Jetzt weiß man schon, wenn man sich die Zinsentwicklungen ansieht, was man für Sparbücher bekommen hat, dass das nicht funktioniert hat. Seit 2010 ist eine sichere Geschichte, ja, es ist abgesichert bei uns, aber eigentlich ist das Geld auf dem Sparbuch weniger wert geworden. Im Vergleich dazu, das Gold, damals 1.000 Euro in Gold investiert, wäre heute 2.500 Euro ungefähr wert, je nach Kurs natürlich. Und der MSCI World als einer der bekanntesten ETFs wäre 3.500 bis 4.000 Euro wert. Sparbuch, also ist das nach wie vor eine Empfehlung wert? Oder wo sagst du, hey, alles in solche Fonds rein und alle an die Aktienmärkte?
Also du sprichst etwas an, das wir seit Jahrzehnten eigentlich predigen. Das Sparbuch ist immer wichtig. Es wird immer seine Berechtigung haben, nämlich dafür, um Liquidität zu haben für spezielle Ereignisse. Auto kaputt, Waschmaschine kaputt, sonstige unvorhergesehene Ereignisse, dann ist es ideal, wenn ich auf mein Sparbuch zugreifen kann. Wir sehen das Sparbuch als alleiniges Investmentmittel gar nicht. Also da brauchst du die Beimischung. Wir sehen immer und wir sind überzeugt, der Kapitalmarkt ist notwendig, um die Inflation über lange Zeiten zu schlagen. Das heißt, für eine langfristige Veranlagung, insbesondere Pensionsvorsorge und ein Thema, das aus meiner Sicht, Demografie haben wir heute schon angesprochen, immer noch viel wichtiger wird. Wir gehen sehenden Auges auf eine wirklich demografische, schwierige Situation zu. Die Pensionen werden sich, das wird nicht vermeidbar sein, werden irgendwie anders strukturiert werden müssen. Entweder, dass man länger arbeitet, dass man eine kürzere Phase hat, wo man Pensionen kriegt. Uns fehlen einfach dann in Zukunft aufgrund der Demografie die Einzahlenden. Deswegen ist es wichtig, von Anfang an im Kapitalmarkt dabei zu sein, alle Marktphasen mitzumachen. Und natürlich auch ein ausgesprochener Börsenprofi wird nie den richtigen Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt finden. Deswegen sagen wir schon seit Jahrzehnten, es ist wichtig, am Kapitalmarkt investiert zu sein, am besten mit einer laufenden monatlichen Ansparung in einer Höhe, die man sich gut leisten kann. Wir sagen aber auch, Vorsorgen muss auch ein bisschen wehtun. Das heißt, es reicht vielleicht nicht, da jedes Monat 20 Euro hineinzusparen, sondern man sollte schon einen größeren Anteil des Einkommens, des frei verfügbaren Einkommens, immer am Kapitalmarkt investiert haben.
Gibt es da Prozentzahl, wo du empfehlen würdest?
Kann man auch nicht sagen, weil es ist natürlich immer abhängig, wie alt ist jemand. Mhm. Das heißt, umso näher es zur Pension geht, ist es wahrscheinlich sinnvoll, Risiko rauszunehmen und dann eher sicher zu veranlagen, weil man einfach der Zeitpunkt, wo man das Kapital dann benötigt, immer kürzer wird und kurzfristig, und wir haben das gesehen in den letzten Jahren, oder wie schnell geopolitische Dinge dazu führen können, dass es auch an den Märkten Verwerfungen gibt. Mhm. Das heißt, auch da bitte den Weg zu den Raiffeisenbanken, Beraterinnen und Beratern zu suchen. Die können da perfekt empfehlen. Eine klare Prozentzahl kann man da nicht nennen, weil es einfach abhängig ist von der individuellen Situation und auch von der Laufzeit.
Reden wir über die Zukunft.
Gerne.
Und Perspektiven. Mhm. Nicht, vor allem die positiven Perspektiven. Jetzt haben wir vieles über Herausforderungen und eigentlich schwierige Grundvoraussetzungen gesprochen. Was könnte aus deiner Sicht die Politik tun? Oder was müsste passieren, damit wir wieder Licht am Ende des Tunnels sehen?
Ja, ein paar Themen habe ich heute schon angesprochen. Ich glaube, wir müssen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit wieder schaffen. Das müssen wir zum einen überlegen, ob diese hohe Steuerbelastung und auch diese hohen Gehälter auf Dauer, ob wir das tragen können. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch schwierig, an die Politik Empfehlungen abzugeben. Mhm. So einfach ist das Thema nicht. Wir haben anhaltenden Spardruck im Budget. Der wird sich auch nicht ändern. Also da baden wir halt jetzt ein bisschen das aus, was wir die letzten, speziell seit Corona, die letzten Jahre auch großartig verteilt haben. Und deswegen sind Kurskorrekturen in jedem Fall notwendig. Mein Appell, wenn man jetzt sagt, was kann die Politik tun, weil das so deine Frage war, ich glaube, wir müssen die Thematik ernst nehmen, ernster nehmen, wie wir es bis dato getan haben. Und wenn wir sagen, es gibt eine Industriestrategie, die die Politik ja angekündigt hat, und dann zu sagen, wir starten die Strategie im Jahr 2026, dann haben wir schon wieder ein Jahr verloren. Mhm. Und ich glaube, das darf nicht mehr passieren. Wir müssen an Geschwindigkeit aufnehmen und das ist ein Riesenappell und da kann die Politik sehr wohl was tun, aber da sind wir natürlich sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene, wir müssen das Thema Bürokratie in den Griff bekommen. Gerade jetzt wieder ein Gespräch mit einem Unternehmer geführt, der gesagt hat, seine nächste Investition wird er definitiv nicht mehr in Europa tätigen, aufgrund der Bürokratie. Und nicht aufgrund der Personalkosten oder Ähnlichem, sondern aufgrund der Bürokratie, weil er sagt, für die Umsetzung des Projektes braucht er in China, in Lateinamerika ein Jahr. Mhm. In Vorarlberg geht er davon aus, oder in Österreich 6, 7 oder mehr Jahre zu brauchen. Mhm. Also Bürokratie ist sicher ein Hebel, den wir auch auf allen Ebenen angehen können. Also sowohl im Land als auch im Bund, aber natürlich auch auf europäischer Ebene.
Das heißt, es gilt für dich auch für Europa?
Ja, definitiv.
Mhm. Müssen wir uns denn am Schluss daran gewöhnen, dass die fetten Jahre völlig vorbei sind?
Glaube ich nicht. Man muss schon realistisch schauen, wie es uns derzeit geht. Natürlich haben wir jetzt in der Entwicklung der letzten Jahre eine negative Entwicklung hingelegt. Wir sind in vielen Vergleichswertungen auf letzter Stelle, auf vorletzter Stelle, zumindest im unteren Drittel. Aber wir sind immer noch auf einem in Summe hohen Niveau. Das heißt, uns geht's in Mitteleuropa nach wie vor sehr gut. Ich denke schon, wir müssen das Thema Engagement, Fleiß, Einsatzbereitschaft wieder nach oben bringen. Die Zahlen, die ich heute genannt habe, dass wir mit der Teilzeitquote in Österreich führend sind, muss man wirklich sagen, das ist etwas, wir müssen einfach zu unseren alten Tugenden zurückfinden. Und das ist nämlich, vieles haben wir ja noch. Wir haben Innovationsfähigkeit, aber die alte Tugend des Einsatzes, des Aufbauens von damals unsere Vorgänger, die nach dem Krieg Österreich aufgebaut haben, waren unheimlich fleißig. Ich denke, wir haben auch immer noch viele fleißige Menschen, wir haben auch die Leistungsbereitschaft, aber es kann nicht sein, dass dann zum Beispiel Überstunden in der Form besteuert werden. Das heißt, es muss Anreizsysteme auch wieder geben zu Vollzeitarbeit. Ich merke das auch immer bei uns im Unternehmen, wir reden immer drüber, wie attraktiv können wir unsere Jobs machen und reden dann über Teilzeitangebote. Ich denke, wir müssen es auch wieder attraktivieren, wenn jemand Vollzeit arbeitet und auch dementsprechend wieder Unterstützungsleistungen geben, die dazu animieren, Vollzeit zu arbeiten.
In dem Fall, was ist dein Neujahrsvorsatz?
Mein Neujahrsvorsatz ist es, weniger zu jammern, mehr Optimismus selber auszustrahlen und wahrscheinlich noch einmal als Idol, als Vorbild voranzugehen und zu zeigen, Einsatzbereitschaft lohnt sich.
Super Schlusswort. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Dir und deiner Familie schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns 2026 wieder und ich glaube, wenn wir uns alle wieder, wenn wir jetzt die Zeit nutzen, uns auch wieder zu fokussieren und uns auf das zu besinnen, wo wir stark sind, wo wir halt vielleicht ein bisschen Fett angesetzt haben und da die Zeit nutzen und die Strukturen, Organisationen wieder anzupassen, dann können wir aus dieser ganzen Geschichte noch stärker rauskommen, als wir reingegangen sind. Es war immer schon eine Stärke, auch vor allem von Vorarlberg. Vielen Dank für deinen Besuch und deine Einschätzung.
Vielen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer auch als Audiospur natürlich verfügbar, wenn man das Ganze im Joggen oder im Fitnesscenter hört. Ich hoffe, Ihnen hat die ganze Sendung Spaß gemacht. Sie haben vieles mitgenommen. Wir sehen uns in 2026 wieder. Alle Folgen kann man natürlich jederzeit anschauen. Und bei allen diesen Fragen rund um Finanzierungen, rund um Aktien, ETFs, all diesen Geschichten, typischer Haushaltsplan, auch immer ganz wichtig im neuen Jahr, einfach in die nächste Raiffeisenbank ums Eck gehen, sind überall zu finden und sehr kompetent bei allen Themen für Unternehmen und natürlich auch für das ganze Ländle. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.
Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.